Ja, unser Thema heute heißt, die Wahrheit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Freiheit ist ja ein großes Thema. Und wenn wir in die Welt schauen, jeder schreit nach Freiheit, Unabhängigkeit. Und oft ist das Gegenteil der Fall. Menschen werden unterdrückt, sie wollen aus dieser Unterdrückung befreit werden. Und oft ist die Befreiung dann letztlich eine neue Unterdrückung. Wir können das beobachten an den Kriegsgebieten dieser Erde, besonders auch, wenn wir an den sogenannten arabischen Frühling denken, gell, und was inzwischen draus geworden ist. Der Mensch ist immer wieder bereit, den anderen Menschen zu unterdrücken. Und das spielt sich auch auf dem Gebiet der Religionen ab. Ich hatte früher ja in der Sektenarbeit zu tun und da wurden Menschen aus Religionszwängen befreit oder haben sich selbst daraus befreien können und kamen kurze Zeit später wieder in neue Abhängigkeiten. Da gab es dann neue Gruppierungen, die nannten sich dann Freie Brüder oder ähnliches. Immer wenn das Wort frei dabei steht, musst du aufpassen, gell? Freie Gemeinden, freie Brüder, freie Christen. Das klingt schon wieder so nach Gruppenzwang und oft ist es auch so nach meiner Erfahrung. Aber es gibt auch noch andere interessante Bemerkungen zum Thema Freiheit. Ich habe mal ein paar Zitate zusammengetragen. Gibt es ja hunderte oder noch mehr, keine Ahnung, von ein paar bekannten Persönlichkeiten. Zum Beispiel hat der 16. amerikanische Präsident im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert 1861, Abraham Lincoln hat gesagt, wer anderen die Freiheit verweigert, verdient sie nicht für sich selbst. Lass es euch mal setzen, ich hoffe, da nachher noch ein Wort dazu. Dann der berühmte Schriftsteller aus dem 18. Jahrhundert, der französische Voltaire, hat gesagt, ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst. Also Freiheit, gell, im Denken und im Reden war ihm wichtig. Dann ein Theologe aus dem 5. Jahrhundert, Augustinus Aurelius, der hat gesagt, der Gütige ist frei, auch wenn er ein Sklave ist. Der Böse ist ein Sklave, auch wenn er ein König ist. Gibt es eine interessante Parallele zum Bibeltext, komme ich nachher nochmal dazu. Dann gibt es einen österreichischen Schriftsteller und Maler, Kokoschka, weiß nicht, wer den kennt. Der hat gesagt, jetzt gegenwartsbezogen, gell? Freiheit ist ein Kaugummi-Begriff geworden. An jedem Schlagbaum versteht man etwas anderes darunter. Also jedes Land hat so seine eigenen Begriffe von Freiheit. Und unser derzeitiger Bundespräsident ist auch für dieses Wort bekannt geworden, wenn es um Freiheit geht. Und in seiner Antrittsrede hat Gauck gesagt, Freiheit ist eine notwendige Bedingung zur Gerechtigkeit. Also alle haben es mit Freiheit zu tun. Und jetzt ist die Frage, was ist denn Freiheit oder was macht frei? Und deswegen unser Thema, die Wahrheit macht frei. Da ist die Frage, was ist denn die Wahrheit oder wer ist die Wahrheit? Könntest du auch noch fragen. Und als Bibeltext habe ich zugrunde gelegt, Johannes Kapitel 8. Und ich will ein paar Verse daraus lesen und dann wollen wir uns die einzelnen Punkte einmal anschauen, was das auch für uns für Nutzen hat. Johannes Kapitel 8, ab Vers 31, spricht Jesus zu Juden, wie der Text sagt, die ihm geglaubt haben. Also sie waren schon einen Schritt weiter als die Masse des Volkes, aber trotzdem ist interessant, wie sie reagieren. Jesus spricht zu ihnen und sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Lernenden oder meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Jetzt, wie reagieren die Leute auf diese kurze Rede? Die Juden antworten ihm: Wir sind Abrahams Same und wir waren nie jemandem versklavt. Wie sagst du, ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: Amen, Amen, ich sage euch, jeder, der die Verfehlung oder Sünde tut, ist Sklave der Verfehlung oder der Sünde. Ich betone extra den Artikel, wir werden das nachher noch erkennen. Jeder, der die Verfehlung oder die Sünde tut, ist ein Sklave dieser Verfehlung oder Sünde. Und dann heißt es weiter, der Sklave aber bleibt nicht hinein in den Äonen, also für einen bestimmten Zeitraum im Hause des der Sohn aber bleibt hinein in den Äonen oder hinein in diesen bestimmten Zeitraum. Erkläre ich nachher auch noch, wie wir das hier unterkriegen. Wenn daher der Sohn euch befreit, Schlussfolgerung, wenn der Sohn euch befreit, werdet ihr wahrhaft freie sein. Also ihr merkt schon an dieser Rede Jesu, dass er hier auf sich zielt und ob sie das verstanden haben damals oder nicht, ist wahrscheinlich eher nicht, war etwas schwieriger. Aber die Redewendung von Jesus zeigt deutlich, ihm hat es nicht interessiert, was historisch mit Israel gewesen ist, weil die Juden ja sofort auf ihre Historie zielen in Verbindung mit Abraham, sondern ihm war wichtig, den heilsgeschichtlichen Aspekt dieses Wahrheitsbegriffes hier deutlich zu machen. Und er sagt deshalb hier am Anfang, ich gehe den Text der Reihe nach durch, wer in meinem Wort bleibt oder wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Lernenden oder meine Jünger, meine Nachfolger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und es ist die Frage, wie bleibe ich in seinem Wort oder was ist damit verbunden? Und Jesus hat ja viel im Johannesevangelium über diesen Begriff auch auf sich bezogen gesprochen. Und in Kapitel 15, 7 und 8 gibt es eine interessante Parallele oder noch ja, eine Verheißung eigentlich, wenn es um das Bleiben in seinem Wort geht. Und diese Verheißung lautet hier, da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Reden in euch bleiben, er spricht jetzt von, nicht mehr von dem statischen Wort Logos, sondern von der Rede, dem Rhema, dem fließenden, bewegenden Wort Gottes. Wenn ihr in meiner Rede bleiben werdet, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch werden. In diesem wird mein Vater verherrlicht, auf dass ihr viel Frucht tragt und meine Lernenden werdet. Viel Frucht als Verheißung und ja, die Erfüllung der wortgemäßen Bitten. Gell? Und in diesem Zusammenhang fällt mir immer wieder, und ich möchte es auch jetzt lesen, mein Lieblingsvers ein aus Markus 11, 24. Und es ist doch eine Frage des Glaubens, ja, der inneren Überzeugung, ob Gott das verwirklicht, was er hier versprochen hat. Und jeder von euch wird seine eigenen Erfahrungen damit gemacht haben in seinem Leben, im Juwel das zutrifft. Markus 11, 24 sagt Jesus, deswegen sage ich euch, alles, ja so vieles, wie ihr bitten und betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch sein. Wenn du das oberflächlich liest, auch das, was ich eben im Johannes zitiert habe, könntest du ja den Eindruck gewinnen, ich bete mal zu Gott und dann macht er, was ich will. Ja, wir wissen, dass das nicht stimmt, gell? Ich hatte in meiner Kindheit gab es mein Lieblingskinderbuch, das kennen vielleicht etliche von euch auch, der Titel war Huckleberry Finn, gell? dieser, jetzt komme ich nicht auf den Schriftstellername. Mark Twain, danke. Und das hat mich so gefesselt, das Buch, das habe ich auch mindestens 10-mal gelesen, wenn es reicht. Und dieser Junge, dieser amerikanische Junge, der Jan Weise war, der wollte unbedingt angeln und hatte keinen Angelhaken. Und da der Pfarrer in der Kirche hat das gepredigt, ja, gell? Und da ist der Huckleberry Finn ist heimgegangen, hat dann zu Gott gesagt, gib mir mal einen Angelhaken. Und das hat nicht funktioniert. Und dann ist er wieder zu dem Pastor gegangen und hat gesagt, das würde nicht stimmen, was er da erzählt hat in der Kirche. Gell? Und seitdem ist er nicht mehr in die Kirche gegangen, weil das offensichtlich nicht funktioniert. Gell? Und an diesen Begebenheiten sieht man, dass der Junge nicht verstanden hat, worum es geht und dass auch wir heute vielleicht nicht immer verstehen, wie das funktioniert. Denn wir haben den gleichen Johannes in seinen Briefen, und zwar im ersten Brief im Kapitel 3, Vers 22, wo das etwas näher definiert wird. 1. Johannes 3, Vers 22. Da sagt er dasselbe und sagt, und was ihr erbittet, was ihr erbitten und was wir erbitten, empfangen wir von ihm. Und jetzt kommt die Voraussetzung, die er dazu schreibt, da wir seine Innenziele, eigentlich seine Gebote, steht in den meisten Bibeln, seine Gebote halten, sagt die traditionelle Übersetzung. Im Grundtext des griechischen Neuen Testamentes ist es ein Innenziel, das gehütet wird. Also weil wir seine Innenziele hüten, deswegen erfüllt er uns unsere Bitten. Und jetzt ist die Frage, hüten wir seine Innenziele? Was ist denn das Innenziel oder das Gebot wegen mir, wem das Wort besser gefällt, was meiner Meinung nach etwas ablenkt vom eigentlichen Thema? Er sagt doch mal in Johannes 13, 34, Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot oder wirklich ein neues Innenziel, nämlich, dass ihr einander liebt. Also er verknüpft das Bitten zu Gott mit der Liebe. Und da gibt es noch andere Stellen, die das bestätigen. Und diese Liebe, jetzt ist die Frage, lieb ich alle Menschen? Lieb ich alle Christen? Lieb ich jeden hier in der Versammlung? Und da könnte es schon hier und da eng werden. Gell? Und deswegen, dass der Ausdruck, wenn ihr meine Gebote halten, nämlich auch das Gebot der Liebe, würde ja dazu führen, dass wir den Eindruck hätten, das schaffe ich nicht, also kriege ich auch meine Bitten nicht erfüllt. Und deswegen ist der Grundtextbegriff Innenziel, dieses Telos, das Richtige. Nämlich Gott gibt dir diese Anweisung in dein Inneres, dass du deine Brüder lieben sollst. Und jetzt arbeiten wir daran und geben uns Mühe, dass wir das schaffen. Und solche Innenziele gibt es ja viele, verschiedene. Das heißt also, wir schauen immer darauf, dass wir die Innenziele Gottes hüten. Und ein ganz wichtiges ist auch zu glauben, da komme ich nachher noch drauf, in Johannes 16, dass es Christus ist, der die Heilsgeschichte zum Ziel führt. Und das würde also bedeuten, ich schaffe das noch nicht immer, dass ich jeden liebe, aber das Ziel ist in mir drin. Und meine Bemühungen gehen auch in diese Richtung. Und das alleine würde genügen, dass Gott auch auf meine Bitten hört. Und da finde ich uns schon eher dabei, gell? Weil dann würde ich sagen, gut, natürlich, ich liebe das Wort, ich gebe mir Mühe, ich beschäftige mich damit und ist ja auch alles geschenkt, wissen wir auch, aber ich bin auch nicht vollendet da drin. Ich bin nicht vollendet in der Liebe Gottes, weil ich das gar nicht kann, sondern seine Liebe in mir gestaltet mich um. Wenn ich in diesem Prozess leben kann, dass dies ein Innenziel ist und ich in seinem Wort bleibe, auf diese Art und Weise, wie eben beschrieben, dann wäre ich auch in dieser Wahrheit freigemacht. Also die innere und äußere Freiheit hängt davon ab, wie ich das Wort Gottes quasi hüte. Mich darum kümmere, wenn du Schafe hüten tust, musst du auch aufpassen, dass sie nicht sich verlaufen oder was auch immer. Und so ist es mit dem Wort Gottes. Wir hüten dieses Wort. Und dann, wie der letzte Vers von unserem Text heute ja deutlich sagt, dann wird der Sohn euch befreien, sagt er selbst. Der Sohn wird euch frei machen. Und wenn wir an Johannes 14,6 denken, ist ein ganz bekannter Text, wo Jesus sagt, ich bin die Wahrheit oder der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dann weiß ich, die Wahrheit, das Wort der Wahrheit, ist eigentlich im tiefsten inneren Sinne eine Person. Und diese Person ist Jesus. Also ohne Jesus kein Weg zum Vater, ohne Jesus keine Befreiung, ohne diesen Christus keine Erfüllung der Heilsgeschichte und ohne ihn selbst mein jetziges irdisches Leben wäre im Grunde vergebens. Und wenn wir nochmal an die Zitate uns erinnern von den vielen schlauen Persönlichkeiten, die da was zu gesagt haben, die haben alle irgendwo recht, ein Stück weit. Aber es fehlt hier der tiefe innere Sinn und Zusammenhang dieser personellen Wahrheit, die Jesus heißt. Und als Jesus verurteilt wurde, da stand er vor Pilatus. Und interessant, in dem Gespräch, das steht in Johannes Kapitel 18, wie der Pilatus fragt und wie Jesus antwortet, im Vers 37, da sagte Pilatus zu ihm, bist du daher nicht doch ein Regent oder ein König? Also sie haben sich ja unterhalten und dann sagt Jesus, meine Regentschaft, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, nicht aus diesem Kosmos. Und da hat der Pilatus gesagt, ja, bist du vielleicht nicht doch ein Regent oder ein König? Denn so wie du dich benimmst, ich ergänze, wie das Volk reagiert, macht es den Anschein. Und da sagt Jesus jetzt, du sagst es, dass ich ein Regent bin. Ich bin dazu geboren worden und dazu hinein in den Kosmos gekommen, auf dass ich die Wahrheit bezeuge. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört die Stimme Gottes oder des Christus. Du könntest auch sagen, jeder, wer ist die Wahrheit in Person? Christus, gell? Jeder, der aus der Wahrheit ist, jeder, der aus dem Christus ist, hört seine Stimme. Hörst du seine Stimme? Wenn du sein Wort liest, dann weißt du, das ist quasi eine Garantie, dass du aus ihm bist. Ist doch gut, gell? Sitzt du heute Morgen hier, weil dich das Wort Gottes überhaupt nicht interessiert? Oder weil du Langeweile hast? Oder sitzt du heute hier oder liest deine Bibel, weil du das wissen willst, weil dich das interessiert, weil dich das bewegt? Verstehst du, das ist der Unterschied. Und schon im Alten Testament schreibt der Psalmist im Psalm 119, Vers 160, das Haupt deines Wortes ist Wahrheit. Die meisten Bibeln schreiben, die Summe deines Wortes ist nicht ganz verkehrt. Buber, Rosenzweig sind ja die jüdischen Übersetzer der Bibel, die schreiben, das Hauptstück deiner Rede ist Wahrheit. Diese Begriffe lenken alle etwas von der Personifizierung des Wortes ab. Das heißt, dass das Wort, wie schon erwähnt, ist in Person Christus selber. Wenn also schon der Psalm sagt, dass das Haupt deines Wortes ist Wahrheit, die Wahrheit ist der Christus, dann kann ich doch verstehen, dass das Haupt des Leibes den Leib steuert und damit ist das Haupt das Wichtige von der Wahrheit. Und die Wahrheit ist der Christus, das Haupt ist der Christus, ist alles Christus. Und daran siehst du, dass er eine ganz große Schlüsselstellung hat. Aber wir wollen auch nicht außer Acht lassen, dass das Wort auch der Sache nach eine Bedeutung hat. Und der Apostel Paulus war es, der in seiner Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20, Vers 27, als er die Ältesten von Ephesus noch geladen hatte und sich verabschiedet, da sagt er, Vers 27, denn ich hielt nichts zurück, um euch etwa nicht den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden. Das heißt, der ganze Ratschluss Gottes ist der Sache nach, diese Wahrheit. Der ganze Ratschluss Gottes heißt für mich, wahrscheinlich für euch auch, dass Gott mit seiner Schöpfung zum Ziel kommt und sie in seine Herrlichkeit integriert, was ja sein Ziel ist. Also mit anderen Worten, zum ganzen Ratschluss Gottes gehört, dass er eine Verheißung gegeben hat, wie Römer 11, 36 sagt, dass aus ihm alles gekommen ist, dass es durch ihn Bestand hat und dass es wieder in ihn hinein zurückgeführt wird. Das ist der ganze Ratschluss Gottes in einem Satz. Und jetzt verstehst du auch, wenn ich ein Teil des Christus bin, wenn die Wahrheit, die Person Christus ist, wenn die Sache dieser Wahrheit, dieser allumfängliche Gedanke ist, dass aus ihm, durch ihn und hinein in ihn, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht als Innenziel oder es gar nicht als Innenziel habe, diese Heilsgedanken zu denken. Wenn jemand diese Heilsgedanken nicht denken kann, dann habe ich ein wenig Bedenken, ob man ja, diese personelle Beziehung zu Jesus in vollem Umfang besitzen kann. Ich weiß, dass das schwierig klingt und vielleicht auch hart, aber die Wahrheit, und ich will nochmal einen Vers aus 1. Johannes lesen, 1. Johannes 5, Vers 6, die Wahrheit hat ja mit der Wesenhaftigkeit Gottes zu tun. 1. Johannes 5, Vers 6, da heißt es von dem Christus, dieser ist der, der gekommen ist, durch Wasser und Blut und Geist, Jesus Christus. Nicht in dem Wasser allein, sondern in dem Wasser und in dem Blut und der Geist. Achtung! Und der Geist ist der, der bezeugt, da der Geist die Wahrheit ist. Und es gibt noch eine Stelle beim Paulus, wo er sagt, der Geist ist der Herr. Wir haben also hier einen deutlichen Hinweis auf die Wesenhaftigkeit Gottes. Das heißt, der Geist ist das Wesen Gottes und damit auch das Wesen des Sohnes, weil der Sohn aus Gott hervorgegangen ist. Wir können also den Geist nicht von der Wahrheit trennen und auch nicht von der Wesenhaftigkeit Gottes. Es gehört alles zusammen. Und wenn wir die Wahrheit definieren, gemäß dem Wort Gottes, die Wahrheit definieren, hat es immer mit seinem Wesen zu tun. Wahrheit ist immer wesenhaft Gott selber. Und da gibt es noch einen Hinweis beim Paulus im Epheserbrief, der genau in diese Richtung zielt, weil in Epheser Kapitel 5, Vers 9, da sagt er, denn die Frucht des Lichtes ist in jeder Gutheit und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Lichts ist in der Wahrheit. Was ist Gott? Gott selber, er ist Geist, er ist Liebe, er ist Barmherzigkeit, Erbarmen und er ist Geist und Licht, gell? Alles Gott. Also wenn die personelle Wahrheit, um die es hier geht, eine Frucht des Lichtes ist, dann siehst du, die Wahrheit in Person hat als Quelle das Licht, was Gott selber ist. Versteht ihr? Das hängt alles zusammen. Das kann ich nicht trennen. Und wenn es um die Wahrheit geht, diese wesenhafte Wahrheit, dann war Paulus einer von vielen natürlich, aber ein ganz besonderer, der darauf Wert legte. Und diese Wahrheit, diese wesenhafte göttliche Wahrheit verkündet hat. In 1. Korinther 1 ist ja diese bekannte Abhandlung von ihm. Ich will mal einen Auszug daraus lesen. 1. Korinther 1, 22, 23. Weil denn auch Juden Zeichen fordern und Hellenen Weisheit suchen, die es eigentlich nicht gibt, die sie suchen und die Zeichen, die sie wollen, auch nicht, sagt er, wir verkünden Christus als angepfahlt, also auf dem Flugholz auf Golgatha. So ist es auch den Juden ein Ärgernis und den Nationen Torheit. Ja klar, die Juden haben gesagt, der Messias ist noch nicht gekommen. Was der da verkündet, ist nicht der Messias. Und haben sich geärgert. Die Nationen fanden das töricht, weil die haben gesagt, es soll einer gestorben sein für alle. Welch ein Unsinn, gell? Also sie haben die Botschaft nicht verstanden. Und das war aber diese wesenhafte Wahrheit. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 2, auf Golgatha starb Christus nicht nur für unsere Verfehlungen oder Sünden, sondern für die des ganzen Kosmos. Das ist der Sarna, die zentrale Wahrheit. Und diese zentrale Wahrheit ist gebunden an das Wesen, die Person, den Christus. Und in dieser wesenhaften Wahrheit darf die Leibesgemeinde des Christus, und wenn du dazugehörst, natürlich auch du und ich, dürfen wir in dieser Wahrheit wandeln. Also auch unser Leben, unsere Lebensgestaltung ist verbunden mit dieser wesenhaften Wahrheit. Und dann passiert etwas, ganz Entscheidendes, auf das Paulus im Epheserbrief hinweist. Das ist für mich so eine Art Prüfstein, ein gewisser Trost auch und Gewissheit, Epheser 1, 13. Und 14, wenn er hier zu uns sagt, in welchem auch ihr seid, nämlich in dem Christus, in seiner Herrlichkeit, als Hörende das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in welchem auch ihr als Glaubende versiegelt wurdet mit dem Geist der Verheißung, dem Heiligen, welcher Angeld unseres Erbes ist, zur Freilösung des um uns herum Getanen hinein in Lobpreis seiner Herrlichkeit. Aber nochmal ganz langsam. Du hast gehört das Wort der Wahrheit. Du hast geglaubt das Wort der Wahrheit. Und dann sagt er, dann bist du mit dem Geist versiegelt. Und zwar wie lange? Bis zur Freilösung aus des um uns herum Getanen, so heißt es wörtlich. Um uns herum getan. Was ist um uns herum getan? Als nächstes, als allererstes unser Leib natürlich, dann vielleicht deine Familie, dann kommen deine Freunde, Bekannten, bis hin zur ganzen Welt, dem ganzen Kosmos. Also alles, was um uns herum getan ist, daraus gilt es, befreit zu werden. Und wenn du versiegelt bist, bist du so lange versiegelt, bis das passiert. Und im gleichen Brief, Epheser Kapitel 4, sagt Paulus das auch nochmal ganz, ganz direkt im Vers 30. Da sagt er, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, in welchem ihr versiegelt wurdet. Wohin? Hinein in den Tag der Erlösung. Ist das nicht toll zu wissen? Also ich habe im Inneren das Ziel, meine Brüder zu lieben, ich gebe mir Mühe, ich liebe das Wort, ich weiß, die Wahrheit ist Christus in Person, das glaube ich, ich habe es gehört, ich kann es glauben, jetzt bin ich versiegelt und werde so lange in diesem Siegelschutz gehalten, bis ich aus diesem Leib befreit werde, bis ich mit ihm zusammen bin. Muss ich jetzt noch Angst haben in dieser Welt? Eigentlich nicht, gell? Aber ich glaube nicht, dass ich das schon, wie Paulus sagt, ergriffen habe. Wir sprechen uns das zu, wir arbeiten daran. Und deswegen sagt Paulus in Römer 8, ja, als er über die Schöpfung redet, sagt er ja, die Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Herrlichkeit der Söhne Gottes. Und wir warten auf die Freilösung aus unserem Leib. Römer 8, Vers 23. Und das hat alles mit dieser wesenhaften Wahrheit zu tun. So, und jetzt in dieser Rede Jesu, ich komme zum Vers 33, sagen jetzt die Juden, die haben das natürlich alles nicht verstanden, gell? Denen geht es genau wie uns, wir haben große Mühe, das zu verstehen, obwohl wir das Neue Testament haben, sie hatten damals noch nicht das Neue Testament. Und jetzt sagen sie, du sagst, wir sollen frei werden, wir sind Abrahams Same, gell? Abrahams Nachkommen, wir waren nie jemandem versklavt. Gegenfrage, stimmt das? Da schütteln manche den Kopf. Gell? Ja, wie war denn das in Ägypten? Gell? Jakob ging nach Ägypten und vom Tod Josefs bis zum Auszug aus Ägypten waren sie 244 Jahre versklavt. Nach der Bibelchronologie. Die jüdische Überlieferung sagt, es waren 210 Jahre, weil die sagen, dieses hebräische Wort, geh nach Ägypten, also steige hinab. Die Befehlsform, steige hinab, hebräisch redu, hat den Zahlwert von 210. Und deswegen waren das 210 Jahre. Ist egal, es war eine lange Zeit. Dann, danach kam die Richterzeit. Wie oft waren sie da versklavt, gell? Dann das Südreich nach Babylon im 6. Jahrhundert. Als sie zurückkamen aus Babylon, was war da? Der zweite Tempel wurde gebaut und sie waren wieder unterdrückt von den umliegenden Nationen zur Zeit Nehemias. Und deswegen, historisch gesehen, war diese Antwort völlig falsch. Und jetzt ist die Frage, wenn es um Same Abrahams geht. Wir sind Same Abrahams. Wer ist denn Same Abrahams? Und Paulus hat im Römer 9 bis 11 ja seine große Israelrede gehalten. Und im Kapitel 9, Vers 7, da zitiert er aus dem 1. Mosebuch. Und ich will das mal lesen. Römer 9, Vers 7. Eine ganz wichtige Rede von Paulus. Und da sagt er zu den Israeliten, die er hier anspricht, auch nicht, weil sie Abrahams Same sind, sind alle Kinder, sondern, jetzt zitiert er aus 1. Mose 21, Vers 12, sondern in Isaak wird dir der Same gerufen werden. Das heißt, Abraham hatte ja noch mehr Kinder. Und auch der Jakob hatte später noch Kinder und der Isaak nicht. Der Isaak ist der Schlüssel für die heilsgeschichtliche Samenlinie. Das heißt, Abrahams Same als Abrahams Same im heilsgeschichtlichen Sinne gelten nur die Nachkommen, die über Isaak und Jakob gelaufen sind. Da ist kein Ismael dabei und auch nicht die Söhne der Ketura. Das ist auch Abrahams Same. Darauf berufen sich auch die Moslems, gell? Das sind ja auch Abrahams Nachkommen. Keine Frage, das stimmt. Aber im biblisch-heilsgeschichtlichen Sinne führt diese Samenlinie über Isaak. Und deswegen ist Abrahams Same an diese Linie gebunden. Und Paulus hat im Galaterbrief, das finde ich besonders bemerkenswert, ja auch die Glaubenden mit da hineingenommen und sagt im Vers 16 schon mal von Kapitel 3, Galater 3, Vers 16, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugeredet und seinem Samen. Er sagt nicht und den Samen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Samen, welcher Christus ist. Das heißt, der Zielsame dieser Samenlinie ist Christus. Er ist die Speerspitze der Heilsgeschichte Gottes. Dieser Christus ist es, der alles für Gott zusammensammelt. Er ist der Zielsame. Und in Vers 29 vom gleichen Kapitel, Galater 3, da sagt er dann, und das wird ja meist nur geistlich gefasst, ich kann das nicht nur geistlich fassen, wenn Paulus jetzt sagt, wenn ihr aber des Christus seid, seid ihr demnach Abrahams Same und gemäß Verheißung Erben, also Kinder. Das heißt, die heilsgeschichtliche Linie ist quasi eine Doppellinie, nämlich die geistliche, die es zweifellos gibt, aber die ist auch gebunden an die fleischliche, buchstäbliche Abstammung. Sonst hätte die Verheißung, die auch Paulus in Römer 9, Vers 4 nochmal ganz stark betont, die an den Samen Abrahams gebunden ist, ja diese Bindung verloren. Und das macht Gott nicht. Und ich weiß, auch wenn das ein bisschen kompliziert klingt, wenn du dir merken kannst, Abrahams Samen sind nicht alle, die von Abraham abstammen, da ist das schon genug. So, und jetzt macht aber Jesus etwas, indem er sagt, ich gehe gar nicht auf dieses Argument ein, dass sie jetzt von der Samenlinie reden, sondern er wendet das Gespräch auf die heilsgeschichtliche Ebene. Das ist bei ihm ja oft so. Wir haben letztens über die Frau am Brunnen hier gesprochen, ihr könnt euch erinnern, wo die fünf Männer hatte und wo jetzt jeder Religionsverfechter sofort auf ihn rumgehackt hätte. Und was macht Jesus? Er lässt es beiseite. Und sie reden über die Anbetung, über den Geist der Anbetung zu Gott hin, der keinen Tempel noch, keine Berge brauchen, keine Altäre. Also das war für ihn kein Thema. Und so macht er das hier auch. Was sagt er jetzt auf die Frage, auf die Antwort der Juden, wir waren niemals versklavt, weil wir sind Abrahams Samen. Da sagt er, ich sage euch, jeder, der die Verfehlung tut, bei dir steht Sünde. Die Sünde ist Sklave der Sünde oder Verfehlung. Also die buchstäbliche Sklaverei, vergiss es, sie waren unter römischer Herrschaft. Das haben sie ohnehin nicht als Sklaverei angesehen. Sie fühlten sich als freie Bürger. Sie kannten nur die bürgerliche, persönliche Sklaverei des einen Sklaven, der sozusagen gekauft wurde. Und eine globale, völkische Sklaverei haben sie nicht erkannt. Und jetzt sagt Jesus, ihr oder jeder, der die Verfehlung tut, ist ein Sklave. Und ich bin sicher, sie haben das nicht verstanden. Jetzt sagt er noch, der Sklave und wendet sich wieder an den bürgerlichen, persönlichen Sachverhalt der Sklaverei, sagt er, der Sklave bleibt nicht hinein in den Äon im Haus. Das erkläre ich gleich noch. Der Sohn bleibt aber. Er macht einen Unterschied zwischen Sklave und Sohn. Aber was ist denn die Verfehlung, die versklavt? Und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir hier heilsgeschichtlich an einer ganz wichtigen Stelle uns befinden. Im Johannesevangelium, was ich ja nur seit vielen Monaten Wort für Wort bearbeite, gehen mir immer mehr die Kronleuchter auf, wie Jesus auf diesen Aspekt immer wieder hinweist. In Johannes 16, Vers 8 und 9, ich habe es schon mehrfach zitiert, wird ja der eigentliche Grund der Verfehlung genannt. Was ist denn die Verfehlung? Wenn im Griechischen ein Artikel steht, ist das immer betont. Wenn Jesus hier in seiner Rede sagt, jeder, der die Verfehlung tut, ist ein Sklave. Welche Empfehlung meint er denn? Oder Sünde, um das Wort nochmal zu gebrauchen, für die, die mit dem Wort Verfehlung noch nicht so viel anfangen können. Wer die Sünde tut, was ist denn die Sünde nach der Schrift? Ist das die Sünde, die ich von Adam geerbt habe? Kann irgendeiner von euch dafür, dass er von Adam abstammt? Paulus sagt in Römer 9, Vers 12, wir haben von ihm den Tod geerbt. Und deshalb sündigen wir. Ich kann nichts dafür, dass ich den Tod von Adam geerbt habe und jetzt ein Sünder bin. Wenn ich im Glauben stehe und wesenhaft in der Wahrheit bin, wie schon beschrieben, bin ich dann kein Sünder mehr. Im Inneren der neue Mensch nicht, klar, gell? Aber als Wesen bin ich immer noch ein Sünder und Verfehler. Das würde doch heißen, wer die Verfehlung tut, die von Adam herkommt, ist immer noch ein Sklave. Er ist nicht frei in Christus. Das kann doch nicht sein. Und in Johannes 16, Vers 8 und 9 steht auch die Antwort. Da steht auch die Antwort, das ist eine ganz wichtige Stelle, was die Verfehlung ist. Jesus spricht hier vom Geist, der kommt, und der Geist, der diesen Kosmos überführt und sagt, als Kommender wird jener den Kosmos betreffs Verfehlung oder Sünde und betreffs Gerechtigkeit und betreffs Gericht überführen. So, und dann definiert er betreffs der Verfehlung, das heißt also die Verfehlung betreffend, überführt er, warum? Weil sie nicht an mich glauben. Verstehst du das? Die Verfehlung, die versklavt, ist der Unglaube, nicht die geerbte Sünde von Adam her. Weil sie nicht an mich glauben, deswegen werden sie gerichtet, überführt, zurechtgebracht. Der, der nicht an mich glaubt, und die Juden, selbst die, wie die Schrift sagt, sie glaubten an ihn, das war nicht so sicher. Sie waren sehr, sehr hin und her gerissen in ihren Gefühlen auch. Du kannst immer wieder lesen, dass sie wieder weggegangen sind. Und selbst seine Lernenden, selbst die Brüder Jesu haben nicht geglaubt. Es hat lange gedauert, bis sie ihn einigermaßen verstanden haben. Und deswegen, die Verfehlung ist der Unglaube. Würde also heißen, wenn wir nochmal an Epheser 1, 13 erinnern, du hast gehört, du hast geglaubt und jetzt bist du versiegelt mit dem Geist. Also bist du jemand, der nicht versklavt ist, weil du glaubst. Wenn du so glaubst, wie die Schrift das beschreibt, bist du nicht versklavt. Und Paulus ist es, der am 1. Korinther Kapitel 7 diese Wechselwirkung mal beschreibt, weil es gab ja damals sogenannte freie Menschen, und es gab Sklaven, die bei einem Herrn angestellt waren oder versklavt. Und Paulus beschreibt hier in Kapitel 7, Vers 22, diese Wechselwirkung, wenn es um den Glauben geht. Denn der im Herrn berufene Sklave, also wer buchstäblich Sklave war, ist ein Befreiter des Herrn. Also die äußere Sklaverei spielt keine Rolle. Das ist wie wenn du heute angestellt bist in der Firma. Das hat nichts mit deinem Glauben zu tun. Der Sklave war bei seinem Herrn und der Herr hat ihn versorgt und er hat für den gearbeitet. Aber er war frei in Christus, wenn er zum Glauben kam. Und dann sagt Paulus hier, der berufene Freie, nämlich der Herr von dem Sklaven, der eigentlich bürgerlich frei gewesen ist, wird plötzlich durch den Glauben ein Sklave Christi. Er ist versklavt in Christus. Und hier erkennen wir in dieser Wechselwirkung, in Verbindung auch mit anderen Gedanken noch, dass die Sklaverei Jesu eigentlich die höchste Freiheit ist. Verstehen wir das? Ist uns das bewusst? Also ein Sklave Jesu zu sein, ist höchste Freiheit. Ich erinnere nochmal an die Sklaverei damals. Wie lange war jemand ein Sklave? Dazu kommen wir ja jetzt, wenn es um dieses Äon hergeht, im Vers 35. Ein Sklave war versklavt in Israel 6 Jahre lang. Im 7. Jahr musste er freigelassen werden. Deswegen sagt auch Paulus hier, der Sklave aber bleibt nicht immer im Haus. Oder nicht für den Äon, steht eigentlich hier. Luther schreibt, nicht ewig. Der Sklave bleibt nicht ewig im Haus. Der Sohn aber bleibt ewig im Haus. Stimmt denn das? Wie lange bleibt denn der Sohn im Haus? Der Sohn des Hauseigentümers. Solange, bis er gestorben ist, dann ist er auch nicht mehr im Haus. Also das Wort ewig passt da nicht hin. Wenn das Wort Äon mit ewig übersetzt wird, merkst du bei diesem Sklaven hier, dass das nicht stimmt. Der Sklave bleibt nicht ewig im Haus, okay, da könntest du noch mit einig gehen, aber der Sohn, da hängt es dann, weil der bleibt auch nicht für ewig im Haus. Elberfeld schreibt für immer, stimmt auch nicht, sondern für den Äon. Für was für einen Äon denn? Nämlich für den Äon seiner Lebenszeit. Der Zeitabschnitt seines Lebens. Der Sklave bleibt nicht für den Abschnitt seines Lebens im Haus, nämlich nur 6 Jahre. Dann muss er freigelassen werden, nach dem Gesetz in Israel. Der Sohn aber bleibt für den Äon seines Lebens, für den Zeitabschnitt seines Lebens im Haus. Verstehst du? Das Wort Äon im Grundtext des Neuen Testamentes heißt nirgends ewig. Es gibt keine einzige Stelle, wo das zutrifft. Und auch hier haben wir das wieder. Und ich wäre nicht müde, auch hier immer wieder darauf hinzuweisen, dass das Wort für die Ewigkeit irreführend ist, weil es nicht zutrifft. So, und in diesem Zusammenhang sagt Jesus dann, bei diesen Sklaven ist das normal. Der wird nach 6 Jahren freigelassen. Der Sohn bleibt im Haus, aber es gab eine Ausnahme. Der Sklave konnte freiwillig bei seinem Herrn bleiben. Und dafür gab es diese Zeremonie, dass er sein Ohr sozusagen an den Türpfosten halten musste. Da wurde ein Loch reingemacht und mit einem Pfriem. Und das hieß dann, er bleibt jetzt für immer, für die Zeit seines Lebens im Hause seines Herrn, weil es keinen besseren Herrn gibt. Und hier habe ich wieder die geistliche, heilsgeschichtliche Beziehung zu Christus. Wenn der Christus unser Herr ist und wir bei ihm versklavt sind, gibt es keinen Ort auf dieser Welt oder im ganzen Universum, wo es uns besser gehen würde. Und deswegen sind wir freiwillig bei Christus versklavt. Wir haben das Loch im Ohr. Wir sind wesenhaft Teil dieser wesenhaften Wahrheit, weil es uns nirgends anders besser geht. Ich habe sozusagen freiwillig Ja gesagt, als das lebende Wort der Christus mich gepackt hat oder als er dich gepackt hat, hast du wie Paulus gesagt, Herr, wer bist du, was soll ich tun? Ja, ich glaube, dass ich gehöre jetzt dir. Also ich bin jetzt freiwillig Sklave und genieße höchste Freiheit. Höchste Freiheit in dem Christus. Und das lerne ich hier aus diesen Versen im Johannesevangelium. Und deswegen hängt damit noch etwas zusammen. Und das ist so ziemlich der letzte Text, weil heute haben wir ja hitzefrei, gell? Deswegen machen wir nicht ganz so lange. Johannes 5, Vers 24. Da ist doch ein Schlüsselerlebnis, ein heilsgeschichtliches Schlüsselerlebnis für diejenigen, die freiwillig unter die Sklaverei des Christus gekommen sind, weil sie dort die absolute Freiheit genießen. Und in Johannes 5, Vers 24 sagt Jesus wieder dieses Doppel-Amen und sagt, Amen, Amen, ich sage euch, der mein Wort hört und glaubt, oder ist treu dem, der mich sandte, hat äonisches, das heißt verborgenes Gottesleben und kommt nicht hinein in Gericht, sondern er ist aus dem Tod hinein in das Leben weitergeschritten. Ja, merkst du das? Das ist doch höchste Freiheit. Frei von Sklaverei. Deswegen sagt Paulus auch im Galaterbrief 5, Vers 1, für die Freiheit hat euch Christus frei gemacht. Er spricht immer von dieser Freiheit. Deswegen sind wir nicht irgendwelchen Religionsgesetzen unterworfen, sondern die Befreiung unter Christus ist auch die Befreiung von Verfehlung, von Tod und von allem, was wir als negativ empfinden. Und deswegen mein Schlussvers für heute ist Galater 2, Vers 20, wo Paulus schlussfolgern kann und sagen kann, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun im Fleisch lebe, ich ergänze jetzt in meiner Verfehlung, die ich noch habe von Adam her, lebe ich im Glauben, in der Treue, im Vertrauen. Wessen Glauben, wessen Treue? Der des Sohnes Gottes. Ich lebe in seiner Treue, in seinem Glauben. Der, der mich liebt und sich selbst für mich daneben gegeben hat. Ist das nicht großartig? Gell? Ich fasse zusammen. Die Wahrheit, im Gegensatz zu den anderen, Zitaten, die wir eingangs gehört haben, die Wahrheit ist wesenhaft göttlich und damit personell in Christus manifestiert. Die Wahrheit als Sache ist der ganze Ratschluss Gottes, nämlich sein Heilsziel, was alles in die Herrlichkeit führt. Die Wahrheit ist wesenhaft, wahrhaftig, göttlich, Licht, Liebe, alles, was du willst, alles, was Gott ist. Und der Geist, nämlich dieses Wesen Gottes, versiegelt den, der glauben darf. Und damit bist du frei, auch wenn du hier ein Sklave wärst. Frei in Christus. Und die Verfehlung, die wieder versklavt, ist der Unglaube. Also, halt fest am Glauben. Gell? Wenn wir im Glauben stehen, sind wir nicht versklavt. Weil nur der Unglaube die Verfehlung, die Sünde ist, die versklavt. Und der Sohn hat freigemacht, auch von dem geerbten Tod von Adam her. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind, Johannes 5, 24, vom Tod in das Leben weitergeschritten. Amen.